Ich habe in diesen Jahren auch sehr viel noch zusätzliche Desillusionierung erlebt. So wie es jetzt läuft und ganz besonders auch wie es im Südtiroler Landtag läuft, hat es keine Zukunft.
Aufs Ohr, der FF Polit Talk mit Alexandra Aschbacher.
Herzlich willkommen zu Aus der Blase, dem politischen Gespräch, bei dem wir der Frage nachgehen, was machen Politiker eigentlich und was macht die Politik mit Politikerinnen? Und das mache ich heute mit der Landtagsabgeordneten Maria Elisabeth Rieder. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung. Ja, es freut mich sehr.
Ja, es freut mich sehr, weil Sie sind ja heute fast mein erstes Opfer. Es ist eine Premiere von unserem neuen FF-Podcast. Deswegen umso mehr Dankeschön, dass Sie sich zur Verfügung stellen dafür. Wie geht es Ihnen denn, Frau Rieder?
Ja, wir sind jetzt nach den Weihnachtsferien. Ich habe Urlaub gemacht und es geht mir gut. Ich bin jetzt wieder guter Dinge. Ich habe Energie getankt und es geht gut.
Fein. Danke. Es sind manchmal, habe ich gemerkt, in meinen vielen Jahren, in denen ich mit Politikerinnen zu tun habe, ich stelle gerne am Anfang die erste Frage, wie geht es Ihnen? Und da sind meistens immer sehr viele überrascht, dass man überhaupt sowas fragt, weil wenn ich es frage, meine ich es schon wirklich. Meistens bekommt man dann als Antwort, ja, geht schon gut irgendwie. Aber wenn man es wirklich ernst fragt und manchmal bekommt man dann auch erstaunliche Antworten zurück. Wie gehen Sie denn so mit dieser Frage um? Wie geht es Ihnen?
Also sehr oft bekomme ich sie nicht, das stimmt.
Ehrlich?
Sehr oft bekomme ich diese Frage nicht, weil eigentlich, wenn Menschen auf mich zukommen, dann ist es meistens so, dass sie was von mir wollen. Mhm. Deswegen ist ganz wenig, geht es da wenig um mich und um meine Befindlichkeiten. Mhm. Natürlich von Angehörigen, von Freunden und so wird die Frage gestellt manchmal. Aber wenn man sie dann oder wenn ich sie dann ehrlich beantworte, ich habe dann auch die Erfahrung, dass viele gar nicht wirklich hören wollen. Also die wollen nur hören, ja, es geht schon, es geht mir gut.
Ja, das ist das Thema. Wir wollen jetzt ein bisschen noch tiefer hineinhören, wie es Ihnen so in der Politik geht. Zuerst werde ich ein bisschen Ihren Lebenslauf herunterrattern, ganz kurz. Wenn Ihnen etwas fehlt, wenn ich was falsch sage, bitte intervenieren. Dann können wir das richtigstellen oder hinzufügen für die Zukunft. Sie wurden 1965 in Bruneck geboren, sind als 11. von 13 oder 12 von 13, da habt ihr unterschiedlich. 12. von 13, da hätten wir das geklärt. Auf dem Kuglerhof über Steinhaus im Arendal aufgewachsen und arbeiteten 32 Jahre lang als Verwaltungsassistentin im Gesundheitsbezirk Bruneck und engagierten sich nebenbei gewerkschaftlich beim ASGB. 2018 wurden sie das erste Mal für das Team Keinen Südtiroler Landtag gewählt. Bei den Landtagswahlen 23 gelang ihnen die Wiederwahl. Mit 12.496 Vorzugsstimmen waren sie die meistgewählte Frau Südtirols. Und sie sind auch Vizevorsitzende des Team K.
Ganz genau.
Alles korrekt. Alles. Habe ich was korrekt. Wichtiges vergessen, was Nein. in Ihrem Lebenslauf unbedingt reingehört?
Nein, ich glaube, was mir wichtig ist immer, ist zu sagen, dass ich einfach einen Sohn habe, der schon erwachsen ist und auf den ich sehr stolz bin. Und das gehört einfach zu meinem Leben sehr viel dazu, ja.
Wie alt ist er?
Er ist jetzt 33 Jahre alt, ja, ist vom Beruf Koch. Und
dann sind Sie aus dem Gröbsten heraus.
Ganz genau, ich habe es geschafft. Ich habe ihn, ja, so mehr oder weniger alleine großgezogen. Mhm. Von daher weiß ich, was es heißt, alleinerziehend zu sein. Und ich weiß, was es heißt, einfach auch als berufstätige Frau ein Kind zu haben. Aber ich habe auch sehr die positiven Erfahrungen jetzt, vor allem jetzt im Nachhinein, wo ich sage, okay, wir haben ein sehr enges Verhältnis und wir haben zusammen sehr, sehr viel geschafft. Ich sage es immer, wir haben das auch zusammen geschafft.
Und wie sieht da Ihre politische Werdung?
Also er ist politisch nicht sehr interessiert, aber er unterstützt mich und ich merke es auch immer, er ist ja nicht sehr, also er redet nicht so viel wie ich, aber er ist sehr stolz auf mich und er findet es gut und er unterstützt mich auch in seinen Möglichkeiten.
Dann einfach. Ist es ja gut, wenn man sich ergänzt. Einer redet und andere hört zu.
Genau.
Ich habe jetzt zu Beginn zum Warmwerden, obwohl Sie das nicht brauchen, Sie sind ja immer eine, die sehr direkt auch in die Sachen einsteigt, aber ich habe jetzt trotzdem mal zum Warmwerden ein paar Entweder-oder-Fragen für Sie vorbereitet. Das heißt, Sie müssen eine Antwort geben. Wenn Sie da ausweichen, dann könnten die Zuhörerinnen und Zuhörer das vielleicht ja als typisch politisch auslegen.
Genau, okay, probieren wir es.
Nicht regieren oder falsch regieren?
Nicht regieren.
Rosmarie Palmer oder Waltraud Deeg?
Rosmarie Palmer.
Pink oder gelb?
Pink.
Meer oder Berg?
Berg.
TikTok oder Instagram?
Instagram.
Realpolitik oder Idealismus?
Realpolitik.
Bruneck oder Bozen?
Bruneck.
Mitte oder soziale Mitte?
Mitte.
Warum nicht soziale Mitte?
Soziale Mitte finde ich einfach eine... Es enthält eigentlich viel und es enthält wenig, weil ich glaube, die Mitte ist allumfassend und das, glaube ich, ist wichtig. Das Soziale kann ohne den Rest auch nicht leben.
Aber die soziale Mitte, Sie sind ja auch eine sehr, wenn ich das so sagen kann, eine Sozialpolitikerin. Sie müssen doch eher... Die Arbeitnehmerinnen der SVP nennen sich jetzt ja soziale Mitte, das ist ja so ein bisschen ihre
Richtung. Ich bin Sozialpolitikerin, Richtung. Aber nicht nur. Ich habe sehr klar gelernt, und das sage ich auch immer, ich bin für den Ausgleich, weil ich glaube, gerade die Arbeitnehmerschaft kann ohne eine gute Zusammenarbeit, ohne ein gutes Zusammen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern nicht gut leben. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, diese Polarisierungen, die es manchmal auch gegeben hat, das gibt es jetzt ja eigentlich gar nicht mehr, die aufzuheben und ein Miteinander auch in diesen Bereichen zu haben. Und dann ist es für mich eh klar, dass ich das soziale Auge mit dem sozialen Auge auf alles schaue.
Das heißt, die soziale Mitte ist eigentlich ein Paradoxon.
Ja, es ist gar nicht nötig, da das Soziale dazu zu tun. Und dann muss man, wie gesagt, mir gefallen die Begriffe nicht, die sollte man zuerst mit Leben füllen und dann sollten sie sich ergeben aus der Arbeit, die man macht.
Mhm. Frau Rieder, warum sind Sie eigentlich Politikerin?
Also ich bin, das habe ich auch schon oft erzählt, bin in einer politischen Familie aufgewachsen und ich war aber von klein auf an Politik interessiert. Ich kann mich erinnern, ich habe also schon mit 10 Jahren oder so einfach die Nachrichten im deutschen Fernsehen verfolgt. Ich kannte von Helmut Schmidt über Willy Brandt. Ich kannte schon in diesem Alter einfach auch die Politikerinnen und Politiker oder damals hauptsächlich Politiker von Deutschland hauptsächlich. Und mich hat das einfach immer interessiert. Und ich kann mich gut erinnern, wir haben in der Mittelschule oft haben wir so unter den Klassen so Spiele gemacht, also wer gewinnt, welche Klasse ist besser. Und da haben wir immer, also die Klasse, in der ich Klassensprecherin war, habe ich immer politische Fragen gestellt. Wer ist der Bundeskanzler von Deutschland oder so? Das hat keiner gewusst. Wir haben immer gewonnen. Von daher.
Ein Kindheitstraum? Echt?
Eigentlich schon. Eigentlich schon. Ich habe dann im Laufe der Jahre mich aber in den Parteien nie wiedergefunden. In der Bürgerliste natürlich im Ahrental, wo schon meine Brüder waren, das war dann einfach auch zu viel, das hat mich nicht interessiert. Ich habe in Bruneck gewohnt. Und dann, glaube ich, ausschlaggebend waren zwei Sachen. Einmal in dieser Zeit vor 2018, wo gerade im Südtiroler Sanitätsbetrieb, also mit dieser ganzen Zusammenlegung, wo die Schwierigkeiten eigentlich begonnen haben, wo ich gesehen habe, dass die Zentralisierung besonders für die Krankenhäuser in der Peripherie ein großes Problem wird. Da habe ich irgendwann auch, ich habe es auch bei der Arbeit sehr nah gespürt, ich habe bei der Arbeit viele Sachen, die ich mit Freude, mit Begeisterung im Bruneck aufgebaut habe, die wir da aufgebaut haben, von der betrieblichen Gesundheitsförderung bis zur eigenen Betriebszeitung, das wurde uns alles verboten, alles genommen, weil es wäre alles zentral aus Bozen gemacht worden. Aber da kam dann nichts mehr. Und irgendwie wurde auch meine Arbeit da, ja, die wurde sehr, sehr verändert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich kann resignieren, ich kann kündigen, ich kann die ganze Zeit schimpfen oder ich kann probieren, was zu ändern. Und gerade in dieser Zeit hat dann eigentlich ausgegangen ist von meinem Bruder Hans, der gesagt hat, ja, fahren wir doch mal zum Paul Kölnsberger. Den mal kennenlernen. Und er hat mich mitgenommen. Mhm. Er hatte wahrscheinlich schon was im Hinterkopf.
Das heißt, parteipolitisch war das relativ klar für Sie, SVP geht nicht für mich, wenn, dann muss ich mir eine Alternative suchen, um politisch das umsetzen zu können, was mir jetzt irgendwie nicht so gut läuft oder wo ich merke, da müsste man was tun.
Ganz genau, ganz genau, das war so, als SVP geht nicht. Für mich war auch klar, die Freiheitlichen gehen nicht. Und auf der anderen Seite war aber auch immer wieder, ich habe zwar manchmal geliebäugelt, aber es war immer wieder auch klar, auch die Grünen gehen für mich nicht.
Mhm. Aber haben Sie, jetzt wo Sie schon einige Jahre da drinnen stecken, haben Sie überhaupt noch Vertrauen in die Politik?
Also ich muss manchmal sagen, wenn ich vieles höre und sehe, was bei uns passiert, aber nicht nur bei uns, dann kann ich manchmal sehr gut verstehen, wenn die Menschen sagen, ich habe nicht mehr sehr viel Vertrauen in die Politik. Und ich selber bin auch manchmal, also ich habe in diesen Jahren auch sehr viel noch zusätzliche Desillusionierung erlebt. Denn was für mich eigentlich unvorstellbar war oder dass wirklich Sachen gesagt werden, die offensichtlich nicht stimmen, also das ist für mich etwas, mit dem habe ich ein sehr, sehr großes Problem. Und das ist passiert leider immer wieder. Ja.
Aber glauben Sie noch daran, dass Politik wirklich etwas bewirken kann? Ich knüpfe da ein bisschen an, auch auf die Haushaltsdebatte vor ungefähr einem Monat im Landtag, wo viele Abgeordnete wirklich von diesem Vertrauensverlust gesprochen haben. Und wo ich zumindest den Eindruck hatte und das Gefühl nicht los wurde, viele glauben ja fast selbst nicht mal daran, dass Politik wirklich fähig ist, große Reformen anzustoßen, Dinge umzusetzen, konkret. Sie erleben so eine andere Seite jetzt schon einige Jahre. Auf der einen Seite dieser Vertrauensverlust und auf der anderen Seite ständig dieser Unmut, die Unzufriedenheit in diesem Land. Glauben Sie daran, dass Politik wirklich was bewegen kann?
Ich glaube es schon. Ich glaube noch daran, wenn ich das nicht täte, dann müsste ich sagen, dann müsste ich kündigen oder zurücktreten. Aber ich glaube, es sind wichtig zwei Aspekte. Ein Aspekt ist einfach dieser, wo ich sage, so wie es jetzt läuft und ganz besonders auch wie es im Südtiroler Landtag läuft, hat es keine Zukunft. Und da wird es große Reformen, große neue Schritte, große Änderungen, die wir einfach brauchen und brauchen werden, so sind sie nicht möglich. Ich bin aber der Meinung, dass wir im Moment schon an einer Grenze sind, denn wir haben eigentlich für den Übergang von der letzten Legislatur in diese, hat sich die Arbeit, die Zusammensetzung, auch alles, wie der Südtiroler Landtag funktioniert, aus meiner Sicht nochmal sehr verändert, nicht zum Positiven. Ich glaube, das geht dann irgendwo hin und irgendwann kippt das System ja auch. Und die Zukunft muss sein, da müssen wir neue Wege gehen. Und ich glaube, ein großer Schritt wird sein, von diesen Ideologien wegzugehen, auch zum Teil von diesen strengen oder von diesem absurden manchmal Parteidenken wegzugehen und wirklich zu versuchen, denn die Krise wird immer stärker, zu suchen, okay, wie können wir zusammen für die Menschen, für das Land das Bestmögliche tun. Da glaube ich, wäre es wichtig, dass wir einfach wirklich die besten Köpfe vielleicht aus allen Parteien mal zusammenholen und mal die parteipolitischen Spielchen weglassen und sagen, okay, wie stellen wir uns unser Land vor und was wäre wichtig zu tun?
Sie haben jetzt zwei Dinge angesprochen, um da vielleicht noch mal ein bisschen reinzuschauen. Sie haben es jetzt angerissen. Zum einen, was muss passieren, damit sich irgendwas ändert in diesem politischen System? Und das Zweite war, aber bleiben wir vielleicht beim ersten Punkt, damit wir nicht hin und her switchen, das heißt, parteipolitische Spielchen außen vor lassen, das wäre schon mal eines.
Ja,
was könnte sonst noch sein? Weil Sie eben gesagt haben, ja, das wäre das Zweite, der Landtag hat sich verändert, auch schon in dieser Legislatur im Vergleich zu anderen, das wäre der zweite Punkt gewesen.
Ja, und ich glaube, was ich auch noch als zusätzliches mit einbringen möchte, ist auch, es darf nicht alles nur auf die Politik abgeschoben werden und auf die Politikerinnen und die Politiker. Auch die Menschen, auch die Bevölkerung in unserem Land muss eine Verantwortung übernehmen. Denn was wir schon manchmal sagen müssen, also es geht uns verhältnismäßig immer noch gut. Es gibt ganz, ganz viele, die immer schreien. Mhm. Und es gibt aber dann auf der anderen Seite, wenn wir jetzt an Wahlen denken oder auch an bestimmte Möglichkeiten denken, auch sich auszudrücken, dann immer wieder wenige, die dann klar sagen, okay, ich stelle mich hin, ich vertrete meine Meinung, ich schreie nicht nur oder ich schreibe es nicht nur über die sozialen Medien oder ich schimpfe nicht nur am Stammtisch, sondern ich gehe hinaus und versuche, was zu verändern. Ich bringe mich ein, ich bringe meine Ideen ein, ich bringe meine Zeit ein und ich sage auch mal bei meinen, okay, das geht mir nicht gut und beim anderen, dafür möchte ich mich einsetzen. Und da glaube ich, diese Verantwortung, glaube ich, müssen viele Menschen in unserem Land oder müssten auch übernehmen, weil es ist bequem, einfach immer nur auf die anderen zu zeigen und zu sagen, die Politiker müssen und die Politiker tun das
alles
nicht.
Alles auf
und
diese abwälzen.
Ja,
wie sehen Sie das? Man hat schon den Eindruck, dass vielleicht auch so seit Beginn dieser Legislatur Menschen, oder vielleicht hat es eher sogar, muss man sagen, im Zuge der Pandemie oder ausgehend von der Pandemie, wo etwas in Schwung gekommen ist. Menschen, die jetzt öfter auf die Straße gehen, Menschen, die sich mehr aus ihrer Komfortzone hinauswagen und auch mal etwas laut und öffentlich sagen, womit sie nicht einverstanden sind. Auch junge Menschen, die auf die Straße gehen. Wie ist Ihr Eindruck da? Sie haben, und Ihre Erfahrung, spürt man da was, dass sich da was tut? Oder haben es die Menschen noch nicht ganz verstanden, dass sie vielleicht auch mal vor der eigenen Haustür ein bisschen kehren müssten und schauen müssten?
Also wir sehen sporadisch, ich würde sagen sporadisch einfach Aktionen und auch Gruppen, die jetzt auf die Straße gehen, die sich einbringen, die auch sehr korrekt das machen, ne, die wirklich inhaltlich das machen. Aber ich sehe auf der anderen Seite, ich denke gerade, und natürlich als ehemalige oder als Gewerkschafterin fällt mir das auch immer wieder ein, wo ich sage, okay, wir haben im öffentlichen Dienst diese Diskussion über die Gehälter, die wir schon jetzt jahrelang einfach führen. Wir hatten jetzt diese Petition, aber wenn dann die Gewerkschaften gesagt, oder wenn wir dann sagen würden, okay, gehen wir mal alle 40.000 öffentliche Bedienstete auf die Straße, streiken mal alle, dann sehen wir, dass das nicht passiert. Mhm. Denn ich glaube, wenn hier Geschlossenheit, wenn dann wirklich alle mal sagen würden, oder ich reduziere meine Arbeit auf darauf, was ich einfach tun muss, dann wäre da ganz schnell eine Änderung. Weil die Macht und die Anzahl der Arbeitnehmerschaft, nicht nur öffentliche Bedienstete, auch die anderen, ist groß. Aber ich finde doch, dass zu wenig passiert. Mhm. Ich finde es gut, was diese Gruppe in Bruneck getan hat, die sehr selbstbewusst und sehr klar, aber auch sehr pragmatisch die Sache angegangen ist.
Jetzt von diese Petition. Bedienstete in der Gemeindeverwaltung.
Ja, genau. Mhm. Die haben einfach gesagt, wir wollen aktiv werden. Mhm. Und auch sehr seriös und einfach auch mit den Mitteln, die legitim und richtig sind. Wenn das mehrere machen würden, ich fände das gut.
Mhm. Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen, der einem immer wieder begegnet. Zum einen Seite das Vertrauen, das schwindet, und zum anderen natürlich, ich sage jetzt mal, viele Politiker nennen das auch so das Gejammere. So wird auch vom Landeshauptmann oft angesprochen. Ja, wir jammern zu viel. Die Erwartung an die Politik ist ja sehr groß und scheint immer größer zu werden. Und gleichzeitig gibt es bestimmte Vorstellungen davon, was Politik zu leisten hat, wie Politikerinnen und Politiker zu arbeiten hätten. Wie gehen Sie persönlich mit diesen Erwartungen an? Wie machen Sie sich da auch manchmal wieder den Kopf frei davon? Weil sonst könnte man ja, also wenn man es zu sehr an sich heranlassen, man muss es an sich heranlassen, nicht um es falsch zu verstehen, aber wie machen Sie sich von all dem frei?
Es ist ganz wichtig für mich, und ich habe das auch gelernt, ich kann es noch immer nicht gut genug, aber ich habe es schon gelernt, einfach auch immer wieder sich Auszeiten zu nehmen, einfach auch klar und diszipliniert manchmal darin zu sein, auch mal zu sagen, okay, am Wochenende ist mal Schluss, am Wochenende ist das Handy auch mal aus. Oder dazwischen wirklich auch, wenn mal Ferien sind, über Weihnachten oder auch im August, wo einfach mal diese Pause im Landtag ist. Denn theoretisch gibt es ja nie eine Pause, weil die Presse will was, die Menschen schreiben dann trotzdem. Also ob das Samstag ist, Sonntag, abends, in der Nacht oder um Weihnachten. Mitteilungen, Fragen, Anfragen kommen immer. Mhm. Und es braucht ein bestimmtes Maß auch an Selbstdisziplin. Und das muss man auch lernen, oder ich habe es zumindest lernen müssen, zu sagen, okay, den Menschen natürlich nahe zu sein, zu antworten, auch relativ zeitnah zu antworten und ernst zu nehmen. Aber auf der anderen Seite auch mal zu sagen, nein, jetzt nicht. Auch mal, was ich schon... passiert mir nicht oft, aber manchmal, wo ich in einem Café mit Freundinnen sitze und jemand kommt und sagt, ja, kann ich ganz kurz jetzt mit Ihnen reden, wo ich dann sage, bitte jetzt nicht, ich bin jetzt privat, können wir uns, ich gebe dann die Karte mit der Telefonnummer, können wir uns am Montag einfach kommen. Das kann man freundlich und nett machen, versteht auch jeder. Aber ich merke, dass da einfach bei vielen dieses Feingefühl, dass auch Politiker mal ein Privatleben haben, dass auch Politiker vielleicht mal ein bisschen Zeit und Ruhe brauchen, dass das nicht immer da ist. viele nutzen halt einfach die Gelegenheit, wenn sie dich mal sehen. Das ist auch okay, aber ich glaube, da muss man halt auch ein bisschen jonglieren und ein bisschen den Weg finden.
Ja, ich glaube wirklich, das muss man lernen, ja, weil ja. Politikerinnen und Politiker ist ein 24-Stunden-Job ohne Feierabend, ohne Urlaubszeiten, klassisch wie ein Arbeitnehmer, genau. Arbeitnehmerin. Das muss man lernen. Wie würden Sie, weil wir beim Lernen sind, so Ihre letzten, wir bleiben bei den politischen Jahren, 6 Jahre, wie würden Sie Ihre persönliche Lebensentwicklung einschätzen? Wie hat sich Ihr Leben in der Zeit der politischen Tätigkeit entwickelt?
Ja, also wie gesagt, ich habe in dieser kurzen Zeit für mich persönlich gerade auch sehr viel gelernt, denn du wirst Politiker und du wirst gewählt und am nächsten Tag musst du Interviews geben, musst du Pressekonferenzen halten, du musst Reden halten, du musst öffentliche Auftritte machen. Und zwar, für mich war das vorher nicht normal, das also fast ohne Vorbereitung, sage ich mal. Und das ist schon eine Herausforderung. Also, und da lernt man in kurzer Zeit natürlich sehr viel, auch damit umzugehen. Man macht dann am Anfang oder man lernt da immer weiter, einfach auch, dass man auch versteht, worauf kommt es an. Eine große Herausforderung ist natürlich der Umgang mit der Presse, der Umgang mit der Öffentlichkeit, heute auch mit den ganzen sozialen Medien. Also das ist schon eine sehr große Herausforderung und auch ein sehr großer Druck. Mhm. Und was ich gemerkt habe, gerade in diesem Jahr, was sich in den Jahren verändert hat, am Anfang der letzten Legislatur war ich natürlich noch relativ unbekannt. Dann konnte ich mich auch überall noch relativ frei bewegen. Ich habe gemerkt, dass nach den Wahlen, nach den letzten Wahlen, seitdem sich das eigentlich sehr stark verändert hat, also ich merke, in Südtirol eigentlich, wo ich mich bewege, werde ich erkannt. Ich merke zumindest, dass man zweimal hinschaut oder ist ganz egal, ob ich auf dem Berg bin oder irgendwo in einem Restaurant oder so, dass ich erkannt werde. Und ich merke, dass das manchmal schon auch Druck ist, dass das einfach auch Druck ist.
Das heißt, es findet tatsächlich so eine Art Verwandlungsprozess statt hin zur Politikerin.
Ja.
Und da hat man auch nicht lange Zeit, dass der Prozess, gut, es ist dann ein Prozess, aber man wird ins kalte Wasser geschmissen.
Ja, und es ist nicht so, und auch wir haben das auch bei uns, oder das diskutiere ich gerade auch mit meinen Kolleginnen im Landtag, diese Unterscheidung, dass ich sage, okay, das ist ja bei mir, von mir privat oder das ist mein Privatleben. Mhm. In dieser Zeit, wo du da drin bist, gibt es das nicht.
Es gibt kein Privatleben.
Es gibt in dem Sinn keine Garantie, dass irgendetwas und irgendwo, wo du dich bewegst, wenn du dich aus dem Haus rausbewegst, dann bist du nicht mehr rein privat. Weil das kannst du nicht mehr entscheiden. Mhm. Weil das entscheiden dann die Menschen, die dich sehen. Und die sehen dann in dir die Politikerin und nicht die Privatperson.
Aber geht das dann in der Politik Mensch bleiben?
Also es ist eine Arbeit, glaube ich. Also es ist wirklich sehr wichtig. Deswegen ist es auch sehr wichtig, immer wieder Kontakt auch zu haben. Und darauf lege ich großen Wert. Und ich habe eigentlich viele, also die Freundinnen und Freunde, die sich nicht so für Politik interessieren. Mhm. Und die mich in dem zu, wenn ich dann mit ihnen bin, dann reden wir über alles, außer über Politik. Mhm. Da wird schon mal ganz kurz was gesagt. Aber da geht es um ganz andere Themen. Und das ist die Voraussetzung und das ist dann für mich auch sehr angenehm, wo ich einfach der Mensch sein kann, auch der ich bin.
Aber kann es sein, dass es auch darauf ankommt, weil Sie sagen, okay, dann reden wir mal nicht über Politik, aber im Grunde genommen ist doch Politik alles. Wenn man strikt nimmt, okay, Politik spielt sich im Landtag ab, haben wir Gesetzentwürfe, das ist der Kern, ja, genau. Irgendwo, aber Politik, wo man dann doch ja sehr viel mitnimmt für seinen politischen Alltag wieder, weil Politik kann man fast nicht unterscheiden. Alles fließt ein in die Politik. Jedes Lebensthema fließt irgendwo ein. Und je mehr man aufsaugen kann als Politikerin, wenn man unterwegs ist, umso besser für das eigene Arbeiten, oder?
Genau, das ist natürlich wichtig, der Kontakt einfach auch und die Rückmeldungen. Also ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass das jetzt für mich jetzt unangenehm ist, wenn mich Leute dann auch auf der Straße oder so ansprechen, weil ich bin ja dann auch oft unterwegs, wo ich dann sage, ich bin unterwegs zu Terminen oder ich bin unterwegs und dann redet man auch mit jemandem auf der Straße über ein Thema. Und das freut mich auch immer, weil dann wie Sie sagen, kriegt man auch das wirklich mit, was die Menschen wirklich bewegt. Und ich glaube, für mich ist es halt ganz, ganz wichtig, da nah bei den Menschen zu bleiben und in dem Sinn Mensch zu bleiben und nicht Politikerin zu werden. Und was ich aber, ich denke und reflektiere über diese Sachen sehr viel. Ich glaube, was wichtig wäre oder aus meiner Sicht wichtig ist, dass die Zeit als Politikerin, Politiker beschränkt ist. Wenn es natürlich, wenn die politische Arbeit in einem späteren Lebensabschnitt startet, dann vielleicht irgendwann ist einfach das Alter, das dann das auch beschränkt. Aber ich denke auch gerade für junge Menschen, die jung in die Politik einsteigen, also Berufspolitiker zu sein, also da kannst du einfach, da bist du einmal wirklich weg von den Menschen. Und ich glaube, da bist du dann einfach wirklich in einer Blase, die sich, wo du auch nicht mehr den Bezug zu den Menschen hast. Und ich finde es einfach gut, wenn man sagt, wenn man sagen würde, oder es so wäre, dass man so diese politische Tätigkeit so auf 10, 15 Jahre beschränkt, wie es eigentlich bei der Landesregierung ist, sollte es eigentlich auch bei den anderen sein. Einmal wäre einfach auch ein Wechsel da. Zum anderen, glaube ich, wäre die Haltung beim Einstieg oder auch im Laufe der Arbeit schon ein anderer. Denn wenn jemand, sage ich, mit 30 in die Politik einsteigt und sagt, okay, mit 45 spätestens muss ich was anderes tun.
Zwischendurch muss man auch gewählt werden.
Genau, ja, das natürlich auch. Aber ich glaube, ich finde es auch ganz wichtig für jeden, dass jeder auch mal gearbeitet hat oder eine Firma hat oder das danach macht
berufliche
oder vorher.
Erfahrung.
Oder einfach, dass das einfach ein Abschnitt des Lebens ist, aber das wirklich für das ganze Leben. Also dann glaube ich, genau deswegen, weil wir so viele haben und dann ist einfach diese ganze Vorgehensweise mit der Parteilogik, mit all denen, das ist das ja, ich bekomme sehr oft gesagt, ja, aber das ist halt so üblich in der Politik. Da sage ich, ja, aber warum?
Was ist üblich, ja?
Genau, wo steht das geschrieben und warum müssen wir uns alle, die wir hier hineingehen, dann schon an diese Regeln halten? Oder warum halten wir uns dann auch an diese Regeln?
An diese ungeschriebenen Regeln eigentlich.
Genau.
So. Und wo man merkt, und Sie haben es davor angesprochen, in dieser Legislatur, wo da schon sehr vieles ins Wanken kommt, ins Gratschen kommt, wo man merkt, das funktioniert einfach nicht mehr. Diese ungeschriebenen Regeln, wie, ja, ist halt so, weil das sagt die SVP und die SVP will das so, ja, welche SVP, mit welcher Mehrheit noch. Genau. Weil Sie gesagt haben, weil wir bei diesem Verwandlungsprozess waren und wie man damit umgeht und diese Beschränkung, also Beschränkung, Mandatsbeschränkung, meinten Sie, in der Landesregierung haben wir die 15 Jahre, dass man die auch auf die einfachen Landtagsabgeordneten auch für diese geltend macht, die 15 Jahre, weil im Moment ist es offen für jene, die es nicht wissen. Weil auf der anderen Seite braucht man ja auch die jungen Menschen, soll irgendwo ein Spiegelbild sein, so ein Landtag.
Das würde natürlich auch es vereinfachen, diesen Wechsel zu haben, weil
der wäre automatisch dann.
Der wäre dann einfach automatisch gegeben, der wäre automatisch notwendig. Und es wäre dann auch natürlich auch die Herausforderung, weil es gibt dann halt in ganz vielen Parteien einfach auch Figuren, die natürlich führen und leiten und ja, man muss sich dann auch frühzeitig darum kümmern.
Ein bisschen beeilen ist dann
Dinge. Auch die, einfach weiterzugeben, neue Menschen zu suchen, die dann das gut weiterführen
und nicht
können.
Warten auf 2 Jahre, bis ich mich eingearbeitet habe. Und
oder dann einfach sagen, ja okay, wenn dann keiner da ist, dann mache ich halt noch 5 Jahre und dann mache ich halt noch 5 Jahre.
Man hat manchmal so das Gefühl von außen, wenn man außen auf diese Blase so blickt und beobachtet, es gibt so unterschiedliche Geschwindigkeiten im Leben einer Politikerin oder eines Politikers, so, es gibt diesen 5-Jahres-Rhythmus, so, man denkt vielleicht bis zu den Wahlen, bis etwas umgesetzt ist, dauert es aber vielleicht manchmal auch 6 oder 7 Jahre und dann gibt es den, wie Sie am Anfang auch angesprochen, diesen durchgetakteten politischen Alltag, der ja wirklich oft keine Pause zulässt, egal, ob man in der Regierung sitzt oder in der Opposition. Da muss man für sich wahrscheinlich auch einen klaren, strukturierten Zeitplan aufstellen, damit man weiß, okay, wohin bewege ich mich und wie bewege ich mich, wann, wohin mit meinen Plänen und meinen Ideen.
Ich glaube, oder für mich ist es immer wieder ganz wichtig, da mir eben auch die Zeit zu geben und dann wieder ganz neu zu denken und nicht eben in diesem
Was heißt, wie meinst du
das mit Neudenken? In dem Sinne neu zu denken, auch zu sagen, okay, wo stehe ich im Moment? bin ich mit dem zufrieden, geht es mir gut, bin ich glücklich, bin ich noch begeistert,
habe ich noch Lust. Machen.
Genau. Und dann auch ein bisschen schauen, okay, weil dann geht natürlich ein erster Blick, geht immer bis ans Ende der Legislaturperiode, aber dann natürlich auch, je nachdem, welche Intention oder auch welche Pläne oder welche Visionen hat, darüber hinaus. Aber ich glaube, es ist immer wieder ganz wichtig, für sich zu überprüfen, was ist jetzt der Stand, weil vor einem Jahr, vor 2 Jahren oder so, kann er anders sein als jetzt. Und dann sich einfach wieder darauf zuzubewegen und es einfach auch für sich offen zu lassen, wie man sich, wie die Entscheidungen dann fallen.
Haben Sie das Gefühl, bislang etwas erreicht zu haben?
Also ich habe vor kurzem zu meinem Kollegen Paul Kölnsberger im Landtag gesagt, also wenn es so weitergeht, zumindest das, was versprochen wurde, dann habe ich am Ende dieser 5 Jahre oder dieser 2. Legislaturperiode sehr vieles von dem, was für mich wichtiger ist, auch ein bisschen angeschoben, auch mit erreicht. Dann kann ich beruhigt in Pension gehen.
Mhm. Zum Beispiel?
Also wir sind jetzt natürlich bei den Löhnen, wir sind am Anfang noch, es ist ja noch bei Weitem nicht so, aber es wurde versprochen, dass es zusätzliche Gelder gibt, dass es die Inflationsanpassung gibt, dass es Erhöhungen gibt. Es sind einige gerade in dieser
Legislatur. Versprochen wurde schon viel.
Ja, ich glaube aber, es wird in dieser Legislatur etwas passieren müssen. Mhm. Sonst wird es wirklich im Laufe der Jahre passieren. Dann, glaube ich, gehen die Menschen irgendwann auch in Südtirol auf die Straße. Mhm. Dann wird es vielleicht wirklich kippen. Und ich glaube, das haben sowohl der Landeshauptmann wie auch andere Teile der SVP verstanden.
Mhm. Das heißt, Sie haben was angestoßen oder viel angestoßen, damit im Bereich der Löhne jetzt etwas langsam konkret wird und passiert?
Also ich war da die ganzen Jahre auch sehr, ich habe immer drauf gepocht, ich bin immer dran geblieben und ich glaube, und das hat mir auch niemand jemals in Abrede gestellt, sondern ich habe da auch vom Landeshauptmann und von vielen die Komplimente bekommen, dass ich mich natürlich da sehr gut auskenne. Und dadurch, dass ich immer wieder nachgefragt, nachgehakt, sie immer wieder festgenagelt habe und sie wissen auch, dass ich das die nächsten 4 Jahre auch wieder tun werde und das immer wieder aufs Tapet bringe, dadurch, glaube ich, haben schon sie einfach verstanden, sie müssen hier was tun. Mhm. Weil diese Unterstützung, die ich da gegeben habe, glaube ich, ist schon eine große. Und genauso in vielen Bereichen des Sozialen. Also wenn wir denken auch, was in welche Richtung zum Teil die Landesrätin Barmer auch bei verschiedenen Sachen geht, das sind viele Sachen, die ich vorgeschlagen, die ich wollte. Also wenn wir sagen, okay, wir müssen jetzt endlich die Inflationsanpassung machen bei den Sozialbeiträgen, dann passiert da jetzt was. Mhm. Zumindest merke ich, dass auch der Respekt vor mir da ist. Also die haben auch ein bisschen Respekt vor, zu sagen, oh, okay, ich muss da irgendwas tun, weil sonst
die Rieder nervt
wird die
so Rieder viel.
Wieder, ja, und die geht wieder in die Presse und die wird das wieder auf. Und manchmal passiert es dann auch, dass dann Beschlussanträge oder Tagesordnungen, wie das letzte Mal, wo man das Praktikumsgeld für die Schülerinnen und Schüler der Hannah Arendt auch erhöht hat. Dass das mal angenommen wird. Also da passieren schon Sachen, wo ich merke, es wird da auch manchmal aus Respekt, sage ich, und dann von mir gesagt, okay, ich nehme es lieber an, denn sonst macht die Rieder da wieder
Stress.
Ja, aber und dann habe ich ja was erreicht.
Haben Sie das lernen müssen oder sind Sie von Natur aus, wo Sie sagen, ja, ich kann sehr hartnäckig sein, ich kann jemand mal auch auf die Nerven gehen, ist mir dann egal, wie oft ich dann anrufe oder wie oft ich das im Landtag spreche, ist mir egal, ich mache das jetzt einfach, weil es für die Sache ist. Mussten Sie das lernen oder sind Sie?
Wenn ich von einer Sache überzeugt bin, dann bin ich so.
Dann deswegen, marschieren Sie.
Deswegen fällt mir das dann auch gar nicht schwer. Das habe ich auch immer gesagt. Also der Vorteil dieser Arbeit im Landtag, die ich jetzt mache, ist die, dass ich, und das ist natürlich auch der Vorteil, wenn ich beim Team K bin, wo wir auch bestimmte Programme zusammen erarbeitet haben, wo ich eigentlich wirklich die Ideen, die wirklich wichtigen Sachen, die mir wichtig sind, die kann ich vertreten, die kann ich nach außen sagen, da kenne ich mich aus und da darf ich das sagen, von dem ich überzeugt bin. Und wenn ich darüber reden kann, über Sachen, von denen ich überzeugt bin und ich mich für Sachen einsetzen kann, von denen ich überzeugt bin, dann fällt mir das leicht. dann fällt mir das leicht. Mhm. Und wenn ich auch merke, dass da einfach auch dann ein bestimmter Respekt da ist, und für mich ist es ganz, ganz wichtig, dann auch in der Sache mich gut auszukennen. Weil ich rede nicht über Sachen, von denen ich nichts verstehe. Da bin ich lieber still.
Nein, das Gegenüber merkt dann ja auch sehr rasch, wo hat sie Argumente, hat sie keine, wie kann ich da dagegen ankommen. Genau. Weil wir bei den Löhnen sind, großes Thema, schon in der letzten Legislatur, jetzt vielleicht bewegt sich was, aber ist ja auch ein großes politisches Arbeitsfeld von Ihnen, die gesamte Arbeitsmarktpolitik, Lohnpolitik. Wie erklären Sie Menschen, vielleicht ist es Ihnen jetzt auch passiert, wo dann so Dinge passieren wie im Regionalrat, wo es dann zu Erhöhungen von der eigenen politischen Rente, politisches Gehalt, Inflationsausgleich, da geht das relativ schnell, dass man sagt, okay, nach kurzer Zeit beschließt man für sich selber, dass irgendwie 1.000 Euro mehr, nein, helfen Sie mir, wie viel waren es, 1.000 Euro mehr, insgesamt, wie geht das zusammen? Ich glaube, viele Menschen verstehen das einfach nicht. Oder wollen es nicht mehr verstehen, oder ja, Sie haben es davor selbst beschrieben, wie die Lohnsituation in vielen Arbeitsfeldern ist. Wie erklären Sie das den Menschen?
Also ich glaube, auch das ist ein großes Thema. Auch mit diesem Thema habe ich mich schon in der letzten Legislatur befasst, weil ich im Regionalrat auch in dieser Kommission sitze, wo gerade Gehälter gemacht werden, auch der Regionalratsabgeordneten. Es ist in dem Sinn schwierig zu erklären, weil wir, der Regionalrat hat eigentlich sehr wenig Aufmerksamkeit, auch in der Presse, auch in der Bevölkerung. Und wenn wir dann im Regionalrat arbeiten oder auch für etwas kämpfen oder gegen etwas kämpfen, dann kommt das ganz, ganz wenig bei den Menschen an. Es kommt dann erst an, wenn die Arbeit oder die Ergebnisse der Arbeit im Regionalrat dann die Auswirkungen hat. Denn das mit der Erhöhung jetzt, die Erhöhung von diesen 1.000 Euro, also die gesetzliche Grundlage dazu wurde in der letzten Legislatur geschaffen. Mhm. In der letzten Legislatur, wo zuerst ein Gesetzentwurf vorgelegt wurde, also der war aus meiner Sicht wirklich schlimm, weil da wäre mehr als die Hälfte unseres Gehaltes steuerfrei gewesen. Mhm. Wir hätten zwar den Gehalt reduziert, aber wir hätten es steuerfrei bekommen. Also das geht gar nicht. Da haben wir sehr als Team K sehr darum gekämpft, haben das auch offengelegt, was das bedeutet im Vergleich mit den Angestellten. Bei mir ist es immer wichtig, dass man einfach sagt, okay, für uns sollen die gleichen Regeln gelten wie für die Angestellten. Dann es war vorher immer eine automatische Inflationsanpassung vorgesehen, also jedes Jahr wurde das gemacht, natürlich in den letzten Jahren, wenn dann die Inflation so hoch ist, dann wäre das sehr, sehr hoch gewesen. Das wurde dann gestrichen. Wir haben in dem Moment gesagt, dass das gestrichen wurde, können wir jetzt einfach das Gesetz mal so schreiben, wir streichen die Inflationsanpassung und wir frieren die Gehälter mal auf dem Punkt ein. Das war unser Vorschlag im Regionalrat. Mhm. Der wurde abgelehnt. Mhm. Und es wurde ein Vorschlag eingebracht, wo man sagt, die Gehälter werden in dem Ausmaß angepasst, wie sie auch bei den Angestellten der Region angepasst werden. Ich habe das früher, das stimmt, auch mal als Vorschlag mir überlegt. Ich habe es auch mal eingereicht. Allerdings wären das die Gehälter der Südtiroler öffentlichen Bediensteten gewesen, nicht jener der Region. Denn wir wissen, dass bei der Region, das sind relativ wenig Angestellte und da laufen die Vertragsverhandlungen relativ gut. Mein Vorschlag war, dass man sagt, so viel Erhöhung, wie die öffentlichen Bediensteten in Südtirol bekommen, sollen auch wir bekommen. Tatsache ist aber, dass wir als Abgeordnete einen einzigen Betrag haben, also wir haben sozusagen nur den Grundgehalt. Dieser Grundgehalt ist auch hoch, der ist über 10.000 Euro. Und wenn man den natürlich anpasst, ist das anders, wie wenn ich einen Grundgehalt von 1.000 Euro, die viele andere haben, oder eine Sonderergänzungslage, Zulage, wie es bei uns hier nur gemacht wird, dann ist natürlich 10% nur 100 Euro. Das ist der große Unterschied. Und ich glaube aber, es wäre jetzt einfach ein gutes Zeichen gewesen, wenn wir unsere Gehälter mal eingefroren hätten und dann wirklich auch zusammen eine Lösung gesucht haben, wo wir sagen, vielleicht das, was wir als DMK ja jetzt vorgeschlagen haben, dass man eine Expertenkommission da zusammensetzt, das nach außen verlegt und die sollen das prüfen und dann auch entscheiden. Weil es ist natürlich immer schlimm, wenn man sagt, wir entscheiden selber über unsere Gehälter. Und was ist da passiert? Genau das. Es ist genau das passiert, was ich vorhin angesprochen habe. Da hat einfach die Mehrheit durchgezogen. Mhm. Und dann wird, und dann natürlich hat auch die Presse immer eine Rolle, weil dann heißt es ja, ja, aber die anderen haben den Saal verlassen bei der Abstimmung und sie kriegen das Geld ja trotzdem. Nicht? Wir haben den Saal verlassen aus Protest. Wir haben uns vorher gewehrt. Wir haben dann versucht, mit diesem Verlassen des Saales vielleicht, dass die Abstimmung nicht stattfinden kann. Aber da wird uns ja auch immer unterstellt, ja, ihr wollt ja das Geld auch trotzdem das heißt, alle.
Wie man es macht und wie man es argumentiert, es ist sowieso falsch.
Es ist so, und ich höre es von vielen Kolleginnen und Kollegen in den letzten, weil das die nächste ist, ja, da gibt es eine Pensionsgeschichte, die wirklich sagen, ich habe keine Lust mehr, Politikerin und Politiker zu sein, weil mir dauernd vorhalten zu lassen, dass ich zu viel verdiene, dass ich... Die sagen
wenig.
Dann, ich gehe
dieses Geld zu wenig
und
machen.
Und nichts tue. Nicht? Ja, und ich kann es bis zu einem bestimmten Moment schon verstehen, wobei ich sagen muss, dass ich persönlich eigentlich in dieser Hinsicht nicht angegriffen werde, weil die Leute um mich eigentlich schon wissen, dass ich da sehr kohärent war und kohärent bin, meine klare Meinung habe, mich auch immer hingestellt habe und da war ich oft alleine. Und das gesagt habe und auch dann alles natürlich, was das zur Folge hat, über Presse und über alles, auch über mich ergehen haben lassen.
Aber das große Thema ist, dass man mit solchen Entwicklungen, solchen Beschlüssen, solchen Schritten natürlich das Ganze nicht fördert, wo man vor einem Monat noch von eben Vertrauen spricht. Genau. So, das ist einfach das große Thema. Entweder man will es nicht sehen oder... Das ist dann eine andere Diskussion wahrscheinlich, aber haben Sie für sich gemerkt im Laufe dieser Jahre, dass sich politische Standpunkte von Ihrer Anfangszeit verändert haben?
Weniger die politischen Standpunkte, aber vielleicht ein bisschen der Umgang auch oder die Arbeitsweise oder die Vorgehensweise. Was ich gelernt habe, ich war sicher am Anfang meiner politischen Arbeit sehr viel direkter und eigentlich auch weniger kompromissfähig. Ich habe schon gelernt, ich werde zwar immer noch als sehr direkt empfunden und auch...
Aber fragen, waren Sie dann am Anfang?
Ja, ich empfinde mich und ich glaube, wenn Sie meine Parteikollegen fragen würden, dann
immer noch
würden
zu
Sie
direkt.
Das vielleicht bestätigen. Na, zu direkt, aber ich habe... für mich hat es da schon wirklich manchmal wenig Spielraum gegeben, auch in meinen. Und heute, und da habe ich gerade in meiner Arbeit im Vorstand des DMK, wo ich gerade in der letzten Legislatur auch mit Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Bereichen, aus der Wirtschaft, aus der Schule, also aus vielen Bereichen zusammengearbeitet habe und viel diskutiert habe thematisch. Und wo sich dann auch manchmal meine engen Grenzen ein bisschen aufgeweicht haben und auch mein Horizont erweitert hat. Mhm. Das hat sich schon geändert. Deswegen habe ich vorhin das auch am Anfang gesagt, weil ich gesagt habe, ich habe da viel auch, wir haben Unternehmer dann auch im Vorstand. Und wenn wir dann manchmal diskutiert haben, okay, die gewerkschaftliche Seite, die Arbeitnehmerseite und dann aber auch die andere Erklärung gekommen ist, ja, aber für die Arbeitgeber, für die Selbstständigen, für die ist es so und da funktioniert das nicht, weil... Und dann habe ich da ganz, ganz viel gelernt, weil manchmal hat man ja natürlich, wenn man viel einfach nur auf der Gewerkschaftsseite sitzt, Arbeitnehmerschaft ist, dann hat man vielleicht eine bestimmte Ansichten. Und da habe ich sehr viel gelernt. Deswegen hat sich da, glaube ich, schon in meiner Arbeitsweise was verändert. Aber auch ein bisschen die Ansichten haben sich da schon jetzt.
Aber wenn man Kompromisse schließt und ohne Kompromisse geht es in der Politik nicht, dann muss man vielleicht ein bisschen seine Meinung manchmal ein bisschen erweitern oder revidieren oder zurückschrauben oder auch neu aufstellen.
Ganz genau. Und ich glaube, was für mich halt immer wichtig ist, Kompromisse ja, faule Kompromisse nein. Was mir nicht so liegt, ich bin nicht so in dem Sinn, wo ich sage, ich bin eigentlich oft wirklich zu ehrlich. Paul Köllensberger sagt immer, man sieht dir sofort im Gesicht an, also ich habe nicht das Pokerface, wenn dir etwas nicht passt oder wenn du jemanden nicht magst oder wenn du dir denkst, wovon redet der jetzt? Das sieht man dir immer gleich an. Also ich habe das Pokerface nicht, aber ich glaube, vielleicht das unterscheidet mich aber, genau von den Politikerinnen und Politikern, die irgendwas sagen können, von dem sie überhaupt nicht überzeugt sind, ohne dass man irgendwas an ihrer Miene oder irgendwas kennt. Also ich kann damit leben.
Sie haben es selbst angesprochen, Sie sind der direkte Typ. Sie reden da nicht lang herum, machen keine langen Faxen und bringen die Dinge auf den Tisch. So. Aber auf der anderen Seite, wenn man es jetzt über die Jahre im Landtag auch beobachtet hat, bei Ihren Wortmeldungen, Sie sind ein harter Knochen, wenn ich das so sagen darf, aber Sie zeigen, Sie sind eine von denen, den 35, die auch Emotionen zeigen und da auch kein Problem haben. Emotionen meine ich in Ihrer Wortmeldung, wenn Ihnen etwas nahe geht, wenn Ihnen eine Rückmeldung oder eine Replik von einem Landesrat, einer Landesrätin nicht passt, dass Sie das dann auch sagen, aber nicht auf die Gemeinde, sondern wo man Ihnen direkt merkt, ich glaube, der Landeshauptmann hat es dann selbst mal angesprochen, er wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Als Sie, ich glaube, das war damals, als Sie gesagt haben, man hat uns nicht in die Krankenhäuser lassen, Sie und den Kollegen Franz Blohner, als Sie Ihre Krankenhaustour machten, um mit den Leuten zu reden, um zu sehen, wo sind die Probleme in der vergangenen Legislatur, war das, und wo Sie das angeprangert haben im Landtag. Und da waren Sie doch sehr, ich glaube, ein bisschen zittrig die Stimme und doch vielleicht auch den Tränen nahe, was, glaube ich, sehr viel überrascht hat. Ja. Sie haben da auch kein Problem, Emotionen zu zeigen in der politischen Arbeit.
Nein, das habe ich nicht. Und ich glaube, das ist das Zeichen, dass ich weiterhin Mensch bin. Dass ich nicht dieses, und das ist mir eben ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen, die mich auch ein bisschen besser kennen, auch von den anderen Parteien, die schätzen das auch sehr. Denn sie wissen, dass ich sie nie ungerechtfertigt in dem Sinn angreife oder auch mal schärfer im Ton werde. Ich kann sehr wohl und sehr gut, und das glaube ich, habe ich in letzter Zeit auch öfters getan, auch sagen, das ist gut so, oder mich bedanken oder auch loben, wenn etwas richtig läuft. Aber wie gesagt, ich kann auf der anderen Seite, wenn ich sage, okay, das ist jetzt nicht, dann bin ich sehr klar und direkt, und damit habe ich mit beiden kein Problem. Mir ist es ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, wenn man diese Schutzhülle als Politiker um sich aufbaut, dann kann ich nicht danach nach Hause gehen oder zu meinen Freundinnen gehen und dort bin ich dann die auch Emotionen zulässt, wo auch die Sachen an mich ran. Nein, wenn du eine Schutzmauer aufbaust, dann hast du die immer. Im politischen Leben, aber auch im Privatleben. Und das möchte ich nicht.
Das heißt, es gibt keine Diskrepanz zwischen der politischen Maria und der privaten Maria?
Es gibt schon eine Diskrepanz, aber ich glaube, das so abzulegen wirklich oder hin und her zu switchen und zu sagen, ich bin im Privaten dann ganz eine andere, das geht, glaube ich, nicht. Vielleicht können es manche, aber für mich ist es schon wichtig, deswegen ist es wichtig, in beiden Momenten alles auch, so wie ich bin, alles zuzulassen. Ja.
Vielleicht so ein paar kurze Fragen, kurze Antworten. Gab es Niederlagen, politisch immer, gab es Niederlagen, die an ihre Substanz gingen?
Also ich kann mich jetzt ganz spontan nicht daran erinnern, es war jetzt so viele Niederlagen, habe ich eigentlich nicht erlebt bis jetzt, Gott sei Dank.
Wie haben Sie das damals empfunden, vielleicht auch nicht Niederlage, aber als Sie den Beschlussantrag für im Sinne der Alleinerziehenden eingebracht haben, der dann ja nicht durchgegangen ist, wo die Debatte ja sehr interessant war und auch die Argumentation, wie haben Sie das damals empfunden? Das war doch Niederlage, in dem Sinne kann man es auch nicht benennen, aber...
Damals war ich eigentlich sehr enttäuscht. Das war mir einfach wirklich diese Enttäuschung, weil ich eigentlich von der neuen Landesrätin Parma damals ganz was anderes erwartet hätte. Und am meisten enttäuscht war ich einfach damals nach dieser interessanten Diskussion und sehr, wo sie dann einfach ihre Antwort
vom Blatt... Wo sich nur Frauen beteiligt hatten.
Genau, wo sich dann ihre Antwort vom Blatt abgelesen hat, überhaupt nicht eingegangen ist auf diese Diskussion, die wir geführt haben und das dann einfach so vom Tisch gewischt hat. Aber ich glaube, da habe nicht nur ich was gelernt, sondern ich glaube, da hat auch sie was gelernt. So.
Was war Ihre größte Fehleinschätzung?
Ich will das Thema ja nicht auf den Tisch bringen, aber ich kann mich erinnern, als das eben mit den 600 Euro passiert ist, da habe ich vorher auf der Reise Südtirol ein Interview gegeben, als ich da gefragt wurde, ja, was ich dazu sage als ersten italienischen Politiker. Dann habe ich im Interview gesagt, ich war damals im Urlaub in Island, da habe ich gesagt, also vom Team K würde das nie jemand tun.
Ich glaube, da muss man nicht mehr dazu sagen. Nein. Welche Eigenschaften in der Politik sind unerlässlich?
Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, einmal, dass man sich klar hinstellen kann. Es braucht ein bestimmtes Selbstbewusstsein, es braucht ein bestimmtes Auftreten. Und besonders für Frauen in Politik ist auch wichtig zu sagen, die Fähigkeit zu haben, auch nach vorne zu gehen und auch mal ein bisschen, ja, sich durchzusetzen. Und auch mal, es ist notwendig, auch mal ein bisschen, manchmal die Ellenbogen ein bisschen einzusetzen. Das, glaube ich, ist unerlässlich. Und auf der anderen Seite, glaube ich, es ist ganz, ganz wichtig, immer wieder zu verstehen, okay, so wichtig letztendlich bin ich nicht. Es wird dann ganz genauso weitergehen, wenn ich nicht mehr in der Politik bin. Also das ist, glaube ich, immer wieder wichtig, das sich vor Augen zu führen.
Weil ich die private Maria davor angesprochen habe und weil wir vom Menschsein in der Politik reden und das ja ein bisschen das Überthema auch von diesem Podcast ist, so was macht die Politik mit einem? Vielleicht können wir ganz kurz mal noch ein bisschen zurückschauen, weiter zurückschauen noch in Ihrem Leben. Davor habe ich gesagt, 11 oder 12 von 13 Kindern, ja. Es sind die 12, haben wir uns geeinigt, die 12. von 13 sind sie. Wie kann man sich ihre Kindheit und Jugend vorstellen auf diesem Kuglerhof?
Ja, also ich glaube, die Kindheit war einfach sehr bewegt, also es war immer was los.
Ihr ganzes Leben ist bewegt, ja, sie sind ständig bewegt. Ja. Immer in Aktion.
Ja, genau, aber ich glaube, das kommt auch daher. Wir haben von klein auf einmal, wie gesagt, haben wir auf diesem Bergbauernhof arbeiten müssen, wir haben helfen müssen, wir haben alle was tun müssen. Wenn man 7 ältere Brüder hat, dann muss man sich von klein auf auch irgendwie, also die haben mich ja auch im Film unterstützt und viel gelernt, aber man muss sich auch zu wehren wissen und man muss von klein auf auch sehr viel einstecken und oft auch zurückstecken. In der Jugend war ich dann, wie gesagt, ich habe das Realgymnasium in Bruneck besucht. Ich habe dann in dieser Zeit schon in Bruneck gewohnt und danach eigentlich auch immer. Also mir hat es dann schon gefallen, einfach irgendwann von diesem Hof, der doch sehr abgelegen war. Da hat es auch in meiner Kindheit noch keine Straße gegeben, da hat es kein Telefon gegeben. Also da waren wir, wenn wir da oben waren, waren wir einfach nur unsere
keinen
Familie.
Schulbus, das er
keinen Schulbus,
hat.
Nein, nichts. Also wir sind zu Fuß bei Schnee und Regen und immer und Eis zu Fuß alleine auch heruntergegangen ab der ersten Klasse, weil da sind keine, hat keine Mama Zeit gehabt mitzugehen und die älteren Geschwister waren schon alle nicht mehr in der Schule.
Wenn ich kurz einhaken darf, meine 13 Kinder, das ist ja heute eine große Schulklasse, würde man fast sagen, eine Kindergartengruppe. Ja. Wie ist da der Altersunterschied von Nummer 1 bis Nummer 13?
Also wir haben Nummer 1 ist heuer 80 geworden. Schön. Meine jüngste Schwester, die ist derzeit 58.
Schön.
Das ist unsere, deswegen war und ist eigentlich unsere älteste Schwester, die ja bis zu ihrer Heirat zu Hause gewohnt hat, ist eigentlich unsere zweite Mama. Weil die hat natürlich in dieser Zeit, wo meine Mama dann oft auch schwanger war und auch manchmal auch nicht so gut beieinander war, gesundheitlich. Also sie ist unsere zweite Mama immer gewesen und das ist sie bis heute. Also das ist, von daher hat das schon auch sehr viel gegeben und gibt immer noch. Also eine große Familie hat halt einfach, ich sage immer, den Vorteil einer großen Familie ist, dass man viel Auswahl hat. Also man muss sich nicht mit der einen Schwester gut verstehen oder nicht verstehen, sondern man kann
flexibler sein.
Man kann da ein bisschen flexibler sein oder wie es halt gerade auch manchmal wechselt das auch mit der Zeit ein bisschen und so, ja.
Wer hat in Ihrer Jugend eine große Rolle gespielt?
Eigentlich hat in meinem Leben auch schon als Kind, aber auch in der Jugend, meine jüngere Schwester, Monika, eine große Rolle gespielt. Wir sind vom Alter fast gleich alt. Also ich bin im Oktober 65 geboren und sie im Jänner 67. Also wir sind dann, und unsere Schwester, die älter ist 4 Jahre älter. Also wir sind so die zwei Küken, sage ich mal, die zwei Nachzüglerinnen, mit denen eigentlich niemand mehr gerechnet hat. Und wir haben dann ganz viel einfach wie uns gegenseitig. Also wir sind eben zusammen in Volksschule, sie hat Krankenpflegerin gelernt und ich war im Realgymnasium. Also wir haben da zusammen gewohnt. Wir haben auch dann, wir waren dann auch beide im Krankenhaus, wo wir gearbeitet haben, viel zusammen gewohnt. Unsere Kinder sind fast gleich alt. Also wir hatten immer so ein bisschen und sind bis heute sehr, sehr eng in Kontakt. Also die wichtigste Bezugsperson eigentlich in Kindheit und Jugend, aber auch bis heute ist meine Schwester.
Als Sie Ihre Mutter angesprochen haben, wie sehen Sie Ihre Mutter heute, also im Nachhinein, mein 13 Kinder, Bergbauernhof, ist ein anderes Leben kann man sich heutzutage, viele können sich heutzutage sehr gar nicht mehr vorstellen. Wie sehen Sie Ihre Mutter?
Also ich sehe sie einfach als, auch im Nachhinein und im vielen, ich sehe sie als sehr selbstständige Frau, sehr selbstbewusste Frau. Sie hat uns wirklich etwas vorgelebt und ganz, ganz vieles an Eigenschaften und auch an Fähigkeiten, die wir haben, hat sie uns auch vermittelt, mit ihrer, auf ihre Art zu leben und mit ihrer Lebensweise. Und ich glaube, was diese Frauen und diese Frau in ihrem Leben geleistet hat, das können wir gar nicht abschätzen. Mhm. Und wie viel, wie gesagt, 13 Kinder einmal auf die Welt bringen, aber dann auch die ganze, was damit alles verbunden ist und genau. Und dann auch unter Umständen, wo ja auch nicht genügend Geld zur Verfügung war. Aber mit welcher Konsequenz, mit welcher Ausdauer und mit welchen mit welcher Lebenseinstellung sie das gemacht hat und mit diesem 98 Jahre alt zu werden auch. Also sie ist mit 98 Jahren gestorben oder mit 97. Das finde ich schon bewundernswert.
Und ich glaube, Sie haben einmal erzählt, es war auch vor allem auch Ihre Mutter, die immer darauf gepocht hat, dass auch die Mädchen, die Frauen, ihr eigenes Geld verdienen, selbstständig sind und sich nicht irgendwo von einem Mann abhängig machen.
Genau. Also ich kann mich sehr gut erinnern und da waren ich und meine jüngere Schwester, eben, wir waren dann nur mehr alleine so zu Hause und natürlich war sie dann auch schon älter, denn sie war ja 47 Jahre alt, als meine Schwester auf die Welt. Und dann hat sie immer gesagt, ja, ich werde wahrscheinlich nicht so lange leben und euch so lange begleiten können. Aber sie hat uns dann schon sehr früh gesagt, ihr müsst eine Ausbildung machen, ihr müsst euer Geld verdienen und ihr müsst unabhängig sein. Weil wenn ihr selber Geld habt, dann könnt ihr selber entscheiden. Mhm. Ich hatte diese Möglichkeit nicht, hat sie gesagt. Die Umstände sind so, das ist auch okay. Aber ich weiß, wie wichtig, oder ich möchte für euch, dass ihr das anders habt.
Und welche Rolle hat Ihr Vater gespielt?
Mein Vater war, die Rolle des Vaters war ein bisschen verschieden, also bei den Eltern, Geschwistern etwas anderes als bei uns, weil mein Vater war, ich erinnere mich eigentlich an ihn sehr, er war sehr stark rheumakrank, ich erinnere mich an ihn immer nur, nicht als gesunden Vater, sondern als kranken Vater. Und damit war er natürlich auch sehr in seinen Schmerzen, in dem Umgang mit der Krankheit einfach auch sehr eingeschränkt. Deswegen haben wir uns auch sehr auf unsere Mutter gehalten. Ja.
Es wird jetzt ganz, ganz zu Beginn Ihre Brüder angesprochen, oder nicht nur Brüder, ein bisschen auch Ihre Geschwister, die auch alle sehr politisch oder viele politisch interessiert waren, politisch tätig. Ein Bruder war langjährig oder erste Bürgerlisten, Bürgermeister in diesem Land, Hubert Rieder, Hans Rieder, der etwas Jüngere, der dann auch politisch auf Gemeindeebene hat, auch mal für den Landtag im Verbund der Bürgerlisten kandidiert. Man spricht ja ein bisschen, das ist dieser Rieder-Clan. Sind jetzt die Brüder und Geschwister und auch Schwestern so die politischen Einflüsterer im Hintergrund, die die Fäden ziehen? Verschwörungstheorie jetzt, aber wie ist das wirklich?
Nein, das sind sie nicht. Also sie sind Unterstützer und auch Unterstützerinnen. Auch meine Schwestern unterstützen mich. Ich habe meine Schwester, die Schwester Clara, die auch sehr bekannt ist, auch sehr politisch interessiert. Sie unterstützen mich alle. Sie sind auch alle interessiert.
Muss man vielleicht dazu sagen, Schwester Clara, die feministische
Tertiarschwester,
genau.
Genau, ist auch sehr politisch interessiert, aber auch meine anderen Schwestern, also auch meine älteste Schwester. Aber Einflüsterer sind sie nicht. Also sie würden es nie tun und ich würde es auch nicht zulassen. Und ich glaube, es ist auch nicht möglich. Ich habe jetzt nicht, wie ich sage, ich bin ja jetzt nicht Landeshauptfrau oder Landesrätin. Ich habe meinen eigenen Weg, ich habe meine eigenen Ideen und natürlich diskutiere und rede ich mit ihnen und bespreche ich die Themen. Aber Einflüsterer, nein, das möchten sie auch gar nicht sein. Und das würde ich auch gar nicht zulassen.
Weil sie wissen es ja, keine Chance.
Ja.
Brauchen wir gar nicht erst probieren.
Genau. Na, und das ist auch nicht ihre Intention. Und wir sind uns ja meistens sehr einig.
Was ist Ihre schwache Seite? Wo ist Ihre Schwachstelle?
Meine Schwachstelle ist, dass ich vielleicht, vorhin habe ich es schon ein bisschen angesprochen, dass ich manchmal einfach nicht so beweglich bin, oder nicht so, nicht, dass ich vielleicht manchmal, ich kann es ja, wenn ich mich selber manchmal ein bisschen zu stur bin. Mhm. Und das ist jetzt nicht nur im Politischen so, sondern wie gesagt, das wirkt sich ja auf alle Bereiche aus. Und was ich jetzt so manchmal merke, ist auch, dass es mir manchmal schwerfällt auch, weil es ist so, früher habe ich sehr, sehr viele Freundinnen und Bekannte gehabt. Jetzt natürlich, dadurch, dass die Zeit sehr knapp ist, hat sich das schon auch reduziert. Das muss ich schon sagen, das ist auch eine der negativen Auswirkungen, weil einfach die Zeit nicht da ist. Und es ist so, dass dann ganz viele denken, ja, die hat sowieso nie Zeit, ich rufe sie nicht an, ich melde mich nicht mehr. Und dann muss ich da, ich wieder aktiv werden. Und das schaffe ich manchmal nicht. Und das ist vielleicht ein bisschen ein Nachteil, wo ich dann sage, oh, ich müsste eigentlich anrufen und eigentlich würde ich sie gerne mal wieder sehen, aber ich schaffe es dann manchmal nicht mehr, das Telefon zur Hand zu nehmen. Und
dann
wieder.
Schicken wir jetzt mal Grüße nach draußen und ja, alle bitte ruft die Maria in Zukunft an.
Genau.
Sie wird lieber angerufen als...
Ja, da einfach...
Es hilft.
Ja, das hilft, ja, manchmal hilft. Und manchmal, es ist ja nicht so, dass ich keine Zeit habe. Und manchmal nimmt man sich dann auch für etwas Zeit, wenn... Aber wenn du selber immer proaktiv sein musst, dann merke ich, dass das manchmal ein bisschen meine Schwäche ist. Dann denke ich mir, ach, ich bleibe zu Hause allein oder ich gehe alleine langlaufen und mache meine Runde und passt.
Das Geschäft in der Opposition ist ja doch auch beinhart so. Und wenn man das wirklich gut machen will und richtig machen will, dann hat man da genügend zu tun. Und das Lästigsein ist ja auch anstrengend. Und Sie haben davor diese eine Enttäuschung angesprochen, Enttäuschungen, gibt es sicherlich mehr, als wenn man in der Mehrheit sitzt. So. Was reizt Sie noch an der Politik? Was fasziniert Sie nach 6 Jahren Realpolitik? Weil es ist dann ja irgendwo Realpolitik, auch in der Opposition. Was fasziniert Sie noch an dieser Branche?
Also ich glaube, was mir immer wieder die Begeisterung zurückgibt und was mich immer wieder einfach auch wieder motiviert, weil es braucht immer wieder auch die Motivation, ist der Kontakt mit den Menschen. Und ich treffe ganz, ganz viele und besonders viele Frauen, auch viele nicht ganz junge Frauen, die mich oft auf der Straße ansprechen oder die auch auf mich zukommen oder sprechen und die sagen, sie sind die Einzige, die versteht, wie es uns geht. Sie sind die Einzige, die Sachen klar auf den Punkt bringen. Bitte bleiben Sie da dran. Also das sind die Sachen, wo ich dann sehe, doch, da gibt es sehr viele Menschen in diesem Land, die nicht so eine laute Stimme haben, die selber vielleicht nicht schreien, die gehen nicht auf die Straße, aber die verfolgen sehr genau die Arbeit, die sehen sehr genau, wer was tut und mir sagen ganz viele, man merkt, dass sie selber Mama sind, man merkt, dass sie gearbeitet haben, man merkt, dass sie von einem Bergbauernhof kommen, sie wissen, wovon die einfachen, und ich sage bewusst die einfachen, und zwar im positiven Sinne, die einfachen Leute, wo die Probleme haben. Mhm. Weil man bei ihnen merkt, dass sie das selber erlebt haben. Sie haben vielleicht selber mal einen Mitbeitrag angesucht, was ja
und
auch
wissen,
so war.
Und wissen, was es bedeutet
und so weiter. Mhm. Sie wissen, wie das mit den Löhnen ist. Sie wissen, wenn man alles selber bezahlen und alleine bezahlen muss, dass es nicht reicht. Und ich merke, dass das die Leute in meinem Art, wie ich rede, wie ich eben nach außen gehe, wie ich die Politik mache, sehen und dass viele eben wirklich Hoffnung in mich setzen. Mhm. Und das gibt wieder die Kraft und die Motivation, wo ich sage, nein, ich muss dadurch, auch wenn es manchmal aussieht, wie wenn es sinnlos wäre, aber nein, es hat Sinn, für diese Menschen auch die Stimme zu sein.
Das heißt, Ihr Antrieb sind die Menschen, wo Sie wissen, okay, die merken schon, wenn man sich für sie einsetzt, auch wenn es jetzt mal von der Oppositionsbank ist und dann muss man mit diesen Mitteln kämpfen, die einem zur Verfügung stehen. Weil ich schätze mal auch die Enttäuschung vor einem Jahr, als Tim K. dann doch draußen war und klar war, wird nichts mit der Regierungsbeteiligung, muss man sich auch wieder neu aufstellen. Weil Tim K. ist schon die Partei, ist gegründet worden, um Verantwortung zu übernehmen, um auch zu regieren. Und dann arbeitet man ja darauf hin. Und wenn es dann wieder nicht klappt, muss man sich wahrscheinlich doch auch wieder neu justieren irgendwo, oder?
War ich muss ehrlich sagen, ich war nicht ganz groß enttäuscht, weil ich von Anfang an nicht daran geglaubt habe, dass es wirklich ehrlich gemeint ist. Mhm. Dass es wirklich ehrlich gemeint ist. Und warum habe ich daran geglaubt, das kann ich auch noch ganz, ganz kurz sagen, das habe ich öffentlich bisher noch nie gesagt. Mhm. Aber wenn wirklich ehrliche Bereitschaft da gewesen wäre, und es war klar in dem Moment, dass ich diejenige wahrscheinlich sein würde, die in die Landesregierung kommt, weil es
als
eine Frau gebraucht hat, dann wäre es doch so gewesen, dass der Landeshauptmann Kompatscher einmal mit mir das Gespräch gesucht hätte oder einmal mich angesprochen oder angerufen hätte.
Und das ist nicht
das
passiert?
Das ist nicht passiert. Ich war einmal bei einem Gespräch dabei, aber nicht, weil er mich eingeladen hat, sondern weil ich gesagt habe, ich gehe mit mit Paul Köllensberger. Ansonsten hat er nur mit Paul Köllensberger kommuniziert. Und da habe ich gewusst, Landeshauptmann Kompatscher will mit mir sicher nicht und will mit uns nicht. Und wenn es ehrlich gewesen wäre, dann hätte er einmal einfach auch gesagt, weil dann hat er ja auch mich zu mir mal sagen können, ja, okay.
Es war klar, es braucht noch eine Frau in dieser Regierung, die nicht dann aus der SVP kommt.
Genau.
Und das wären Sie in dem Fall gewesen. Also müsste man mal ein bisschen schauen, harmonieren wir, kommen wir zusammen.
Ja, oder zumindest einmal reden.
Ja.
Nicht? Und nicht einfach, geht mir schon gut, dass der Paul Köllensberger unser Parteivorsitzender ist und dass man auf dieser Ebene redet. Aber wenn es ehrlich gemeint wäre, gewesen wäre, dann hätte er einmal mit mir telefoniert.
Das heißt, es war dann für Sie relativ
für mich klar, war das klar. Also von daher war die Enttäuschung nicht so groß. Und ich muss sagen, die andere Seite wäre für mich sowieso klar gewesen. Also ich glaube, was ich schon gelernt habe, Kompromissbereitschaft wäre da gewesen, aber es gibt bestimmte Grenzen, die
Sie
für mich zu unterschreiben.
Wäre nicht gegangen.
Ja, nein.
Aber da sind wir wieder beim Thema Realpolitik. Zu welchem Preis? Irgendwo, wo man sagt, okay, schluck mir die Kröte, weil ich glaube, auch mit dem KC ein bisschen Überlegungen zumindest gegeben.
Ja, hätten wir es sogar gemacht, aber wir haben ja gesagt, und das war das einzige Gespräch, das wir dann geführt haben, wo wir gesagt haben, wir wollen zuerst über die Themen reden. Wir reden nicht zuerst über Personen, über Parteien. Sondern wir sagen, wir reden über das Thema, oder über die Themen, über das Programm. Und dann, wenn wir da wirklich uns nahe gekommen wären, wer weiß, was passiert wäre. Mhm. Es ist ja nicht so, dass alle bei uns, da hätten wir parteiintern natürlich das diskutiert. Und wenn es dementsprechend gewesen wäre, wäre alles möglich. Mhm. Für mich wäre es sicher schwierig gewesen, aber ich glaube, wenn wir wirklich wichtige Sachen damals hätten ausmachen können, dann hätten wir einen Weg gefunden.
Mhm. Vielleicht klappt es ja das nächste Mal. Wer weiß. Wenn Sie für einen Tag in das Leben eines anderen Politikers oder einer anderen Politikerin schlüpfen dürften, wen würden Sie sich da aussuchen? Es muss nicht nur Südtirol spezifisch sein. Das Leben eines anderen Politikers oder einer
anderen. Also ich würde jetzt einfach, weil mir es spontan einfällt, die ist zwar jetzt nicht mehr aktiv und das ist vielleicht auch ganz komisch, aber mich würde schon mal interessieren, wie es eigentlich Angela Merkel gegangen ist und wie die getickt hat. Also wie die das, man hat jetzt einfach über ihr Buch viel gehört, ich habe ihre
Interviews
gehört.
Und auch sie mal anders gehört, ja.
Ja, und da wäre es schon auch mal interessant, wie sie das so gemanagt hat, weil man muss sagen, im Nachhinein, also sie hat, was sie eigentlich alles geschafft hat, so auch mit ihrer sehr trockenen Art, also wie sie das da gut hingekriegt hat, weil da steckte viel mehr dahinter, als man manchmal nach außen glauben konnte.
Trockene Art und trotzdem hatte sie einen ganz eigenen Humor.
Ja, genau, eben. Ja.
Können Sie über sich selbst lachen?
Ich kann oft über mich selbst lachen, ja, weil ich schon sehr reflektiert bin, glaube ich, weil ich meine Stärken und Schwächen kenne und dann manchmal über meine Schwächen, wo ich dann sage, okay, ja, genau, jetzt
war es halt wieder. Weil so Humor in der Politik, habe ich gemerkt, spielt schon eine Rolle. Bei manchen geht das gar nicht, aber ich glaube, ohne Humor ist schwierig.
Ohne Humor ist es ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, ich arbeite sehr fest daran, auch wirklich zu sagen, okay, nehmen wir alles nicht so ernst. Und ich glaube, das ist eigentlich auch die Devise dieser Zeit, wo es ist klar, dass einfach die ganze Welt in großer Veränderung ist. Und dann ist es manchmal ein bisschen entspannter zu sein, ein bisschen sagen, okay, dann ist es auch gut. Und da hilft natürlich ein bisschen Witz und ein bisschen Humor hilft da sehr.
Mit welchem Politiker, mit welcher Politikerin würden Sie zurzeit nicht tauschen wollen und auch keinen Tag erleben wollen von dem politischen Alltag dieser Person?
Oh Gott.
Auch nicht Südtirol-spezifisch.
Mit denen würde ich nicht tauschen wollen. Also ich würde ganz sicher nicht mit denen tauschen wollen, die in Österreich jetzt für die ÖVP die Verhandlungen mit Kickl führen müssen. Mhm. Weil die da sich um 180 Grad jetzt gedreht haben und alles schlucken müssen und sich mit Kickl an einen Tisch setzen müssen. Also für mich ist das unvorstellbar. Das würde ich nicht mal einen Tag lang machen.
Aushalten. Nein. Vielleicht zum Abschluss blicken wir noch einmal kurz voraus. Was würden Sie in den nächsten Jahren gerne erreichen? Oder was würden Sie in den nächsten Jahren auch gerne sein?
Also ich glaube, was in den nächsten Jahren wichtig ist, einfach für mich, ich habe auch meine Planung ein bisschen gemacht, auch Vorschläge, die ich in den Landtag einbringen möchte, die wirklich in die Zukunft gerichtet sind, auch ein bisschen weiter vielleicht in die Zukunft. Ich bin da sehr viel beim Recherchieren, beim Lesen. Also ich möchte einfach auch ein bisschen mehr visionär arbeiten. Wenn es dann abgelehnt wird, dann ist es halt so, aber für mich macht das Sinn, weil diese kurzfristigen, kleinen Sachen sind auch wichtig, aber es ist, glaube ich, jetzt auch wichtig, mal wieder vielleicht ein bisschen neue Ideen einzubringen. Ich habe meine Planung oder meine Dinge geht wirklich bis zum Ende dieser Legislatur. Ich werde im Laufe dieser Legislatur, wenn alles gut geht, als Sanitätsangestellte in Pension gehen.
Ehrlich?
Ja, ich habe ja seit der Matura immer gearbeitet, also habe ich meine Dienstalterspension bis
dann sind im Sie Laufe auch beruflich dieser, Politikerin.
Danach wird sich zeigen, was ich danach bin. Also wie gesagt, meine Planung geht bis Ende dieser Legislatur natürlich, weil ich auch den großen Auftrag spüre, eben mit diesen vielen Stimmen das zu machen. Und danach werde ich sehen.
Aber wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, Sie haben von Visionen gesprochen und immer wieder ist ja auch um Realpolitik gegangen jetzt. Ganz am Anfang habe ich gefragt, Realpolitik oder Idealismus? Sie haben sich für Realpolitik entschieden. Auf der anderen Seite, im Idealismus, da steckt dann ja doch auch wieder drin, welche Ideen hat man, was sind die großen Ziele, wo ist die große Richtung, wo man hin will. Genau. Aber Sie sagen trotzdem, ja, man muss in der
dem
Sache
Moment, geht's. Wenn ich mich entscheiden muss, natürlich glaube ich, braucht es beides, eine gute Kombination aus beiden. Aber ich bin, und das habe ich auch gesehen in diesen Jahren der Arbeit, ich bin eigentlich sehr pragmatisch ausgerichtet. Ich bin wirklich auch, will mich auch nicht irgendwo bewegen, das sehr utopisch.
Nein.
Visionär ja, utopisch nein. Aber wie gesagt, dann ist mir es auch wichtig, dass man sagt, okay, man muss sich natürlich oder ich will mich auch mit den Tatsachen, die da sind, auseinandersetzen und in dem Bereich arbeiten. Deswegen sage ich, es wird ein Teil der Arbeit natürlich auch in den nächsten Jahren sein, wirklich diese kleinen, auch manchmal eben gerade, was sich in den Sprechstunden zeigt, in den Kontakten, einfach auch den Menschen versuchen, kleine Probleme zu lösen oder mit ihnen gemeinsam oder sie da zu unterstützen, die Einzelnen, die sich bei mir melden. Aber in dieser ganzen Arbeit dann auch nicht zu vergessen, okay, meine Aufgabe ist ja auch als Politikerin, wo wollen wir hin, wo sollen wir für Südtirol hin? Und das alles zusammenzubringen, ist eh schwierig genug.
Was wünschen Sie sich für die nächsten 4 Jahre für dieses Land?
Ich wünsche mir für die nächsten 4 Jahre, dass wir von der politischen Ausrichtung einmal es schaffen, ein paar Schritte zu setzen, dass die Menschen in diesem Land wieder zufriedener und glücklicher sind. Wir haben einige Themen, wo wir vielleicht auch müssen mal ein bisschen, wir haben dieses ganze Thema, dieses ungute Gefühl, das derzeit mit dem Tourismus ist. Wir haben dieses ungute Gefühl und diese Problematik mit dem Verkehr. Wir haben dieses ungute Gefühl ein bisschen, wie ist das mit der Gesundheitsversorgung? Wir haben dieses ganz große Damoklesschwert, das ist es, wo wir sagen, was machen wir mit unseren Seniorinnen und so, wie kriegen wir diese Pflege, diese Betreuung hin? Wir müssen da gemeinsam mit den Menschen Lösungen suchen, weil gerade in dieser Betreuung von älteren Menschen, also wir haben ja schon gehört und es wird darauf hinauslaufen, in den Seniorenheimen werden nur mehr zukünftig dann irgendwann die schwersten Fälle untergebracht werden können. Wie können wir das als Gesellschaft stemmen? Weil da können wir die Familien und die Einzelpersonen nicht allein lassen. Mhm. Und da müssen wir zusammen eine Lösung finden. Da müssen wir zusammen mit den Menschen, mit den Organisationen, aber auch wir als Politikerinnen und Politiker zusammen. Und da sollten wir zusammen und nicht gegeneinander. Und da wäre es manchmal schon, würde ich mir schon wünschen, dass wir uns manchmal auch wirklich gemeinsam an einen Tisch setzen, wirklich gemeinsam und sagen, setzen wir uns mal zusammen, suchen wir zusammen Ideen. Ohne dass danach wieder jemand das alles für sich verkauft.
Ja, die Zeit rennt da ja eigentlich gegen uns. So.
Ja,
Von dem her hätten wir schon in diesem Bereich vielleicht, aber mal sehen, wenn man sich
dahinter setzt. Deswegen wäre es jetzt ganz, ganz wichtig, das ganz, ganz schnell anzugehen. Mhm. Ja. Mhm.
Wir haben jetzt eben ja genau darüber gesprochen, was macht so eine Politikerin eigentlich und was machen Politiker und was macht die Politik mit Politikerinnen und Politiker. Frau Rieder, zwei kurze Fragen, dann lasse ich Sie wirklich in Ruhe mit zwei kurzen Antworten. Zum Abschluss noch, welches politische Amt würde Sie auf längere Sicht interessieren?
Ich wäre schon gern natürlich einmal Landesrätin für Soziales. Das würde mich schon interessieren. Oder auch für den Wohnbau. Ich glaube, das sind einfach Bereiche, wo vieles getan werden kann und was mir sehr große Freude machen würde.
Welche Träume haben Sie noch außerhalb der Politik?
Also ich habe Träume, dass nach der politischen Laufbahn ich wieder ganz was anderes tun kann, freier bin. Deswegen natürlich, wenn man langsam auf die Pension zugeht, denkt man, ich bin einfach sehr bergbegeistert und sportbegeistert, aber ich bin auch ausgebildete Heilmasseurin. Also ich habe auch gerade in diesem Bereich mich sehr viel weitergebildet. Also ich habe da noch eine ganz andere Arbeit.
Haben Sie das auch praktiziert oder haben Sie nur die Ausbildung?
Nein, ich habe das auch praktiziert.
Ich
habe das teilweise in der Zeit, als ich noch Teilzeit im Krankenhaus war und da habe ich das auch praktiziert. Ich habe da verschiedene Ausbildungen und das interessiert mich einfach auch, diese ganz andere Arbeit, diese innere Arbeit, diese Körperarbeit, also das ist nochmal was ganz anderes und ich merke, das bringt mich auch immer wieder auf den Boden, denn wenn man mal massiert oder selber massiert wird, was jetzt öfter passiert, dann das ist einfach bodenständig, da fühlt man was und da spürt man was. Mhm. Und es ist nicht nur immer im Kopf von den Gedanken.
Das heißt, Sie werden jetzt, Sie haben es selbst angesprochen, Sie müssen jetzt oft mal selbst auf der Liege, um sich dann wieder zu entspannen zu können.
Das sollen alle Masseurinnen und Masseuren, die selber eine Ausbildung gemacht haben, die sind dann, lassen sich meistens immer selber auch massieren, weil sie in dieser Ausbildung.
Aber das ist schon so ein Thema, man muss auch als Politikerin auf sich selbst schauen und schauen, was tut mir gut, damit ich auch gut diese Arbeit machen kann. Weil Politikerinnen wird das ja auch oft nicht zugetraut. Die dürfen ja nicht.
Doch, das müssen Sie und das müssen Sie ganz selber auf sich schauen, weil sonst schaut niemand. Also es wird jetzt niemand sagen, ja, und jetzt musst du dich mal ausruhen oder geh doch mal massieren oder weil du schaust nicht so gut aus. Nein, das ist wirklich die Selbstverantwortung, aber diese Selbstverantwortung, glaube ich, müssen alle Menschen für sich übernehmen. Und ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig, dass man weiß, zu wissen, was ich brauche, damit es mir gut geht. Natürlich, Ich bräuchte manchmal etwas mehr, aber da fehlt einfach die Zeit. Und ich muss sagen, was schon auch für mich sehr belastend ist, ist, nachdem ich eben in Bruneck bzw. in Gais wohne, die Fahrten nach Boten, also diese langen Fahrzeiten, die sehr viel Zeit fressen.
Natürlich. Sie sind Zugfahrerin?
Teilweise, im Moment nicht. Im Moment schwierig. Das ist natürlich auch eine zeitliche Herausforderung. Oft eine Herausforderung einfach, wenn es nicht klappt, wenn einfach die Verbindungen, wenn einfach Verspätungen sind. Also manchmal ist es einfach, wenn du Termine hast, das ist fast
nicht
so schlimm.
Anders.
Das geht fast nicht anders. Also da hat man keine große Wahl.
Frau Rieder, vielen Dank für Ihre Zeit, die wir ja gehört haben, die Zeit hat niemand gestohlen in dem Sinne. Vor allem Zeit und Ihre Bereitschaft dafür, weil das ja Format dieses Podcasts ist, ein bisschen ein anderes Licht mal zu werfen auf Politikerinnen und Politiker und das Menschsein da nicht ganz zu vergessen, weil ich glaube, Politiker sind nach den Journalisten oder vor den Journalisten, ich weiß, in der Beliebtheitsskala nicht gerade und man bekommt jeden Tag nicht nur Lob, sondern eher das Gegenteil. So, und deswegen ist es uns wichtig, mal ein bisschen anders Schlaglicht auf diese ganze Branche und auf diese Blase, aber wir wollen ja raus aus dieser Blase zu werfen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier waren und weiterhin Gutes gelingen für alles, was kommt. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank. Danke.